Deutschlandfunk, Information und Musik.
In Deutschland enden ja in diesen Tagen nach und nach die Sommerferien in den Bundesländern. Das Ende der Sommerpause trifft bekanntlich jenseits von Schule und Kindergarten auch den Bundestag und seit diesem Jahr die Proteste der letzten Generation. Denn auch die Aktivistinnen und Aktivisten dort haben sozusagen für einige Wochen ihren Klebstoff an den Nagel gehängt und starten nun in eine neue Protestsaison, wenn man so will. Und wenn sie protestieren, dann tun sie es bekanntlich anders als etwa die Aktivisten von Fridays for Future. Sie tun es, indem sie in Teilen Straftaten begehen und die drohenden Konsequenzen ganz bewusst in Kauf nehmen. Denn es geht ihnen um eine höhere Sache, eine, die so drängt, dass der Weg über den klassischen Protest für sie nicht mehr ausreicht. Sie nennen es zivilen Ungehorsam, was so ein bisschen impliziert, dass der Rechtsbruch nicht nur legitim, sondern auch zwingend ist. Da gibt es allerdings ein Problem. Das Konzept ziviler Ungehorsam, das ist gar nicht so eindeutig definiert, wie man vielleicht denken könnte. Und eine juristische Kategorie ziviler Ungehorsam, die gibt es schon mal gar nicht. Wir schauen da also genauer hin. Was ist ziviler Ungehorsam und hilft das Konzept tatsächlich dabei, die Proteste der letzten Generation besser einzuordnen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler, Extremismusforscher und Experten für politische Ideengeschichte Armin Fahl-Trober. Herr Fahl-Trober, in jedem Fall handelt es sich ja beim zivilen Ungehorsam um Rechtsbruch. Das ist soweit noch sehr klar fassbar. Aber dann kommt eben der Teil mit der höheren Sache, dass eben der Rechtsbruch moralisch legitim ist. Und da wird es ja dann doch etwas unklarer. Es müssen höhere Werte bemüht werden. Aber wie entscheidet man das? Welche Werte es wert sind, tatsächlich das Gesetz zu brechen?
Naja, das ist die Entscheidung der Akteure, die das tun. Ja. Man muss vielleicht zunächst nochmal daran erinnern, dass es unterschiedliche gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen für diese Protestform geben kann. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Diktatur diese Protestform anwende, dann kann ich das einfacher legitimieren, weil die Diktatur nicht legitimiert ist. Aber wenn ich es in einem demokratischen Rechtsstaat tue, dann muss ich das legitimieren, weil der demokratische Rechtsstaat legitimiert ist. Und das macht dieses ganze Problem dann eben auch deutlich. Und um zum Kern Ihrer Frage von eben zurückzukommen, die Entscheidung fällt der Akteur selbst. Ja, er sagt sich, im günstigsten Falle, ich finde diesen Rechtsstaat eigentlich gut, aber ich habe ein bestimmtes politisches Problem, das mir so bedeutsam erscheint, dass ich im Namen meiner individuellen Moral Rechte und Gesetze breche, um die Dringlichkeit meines Protestanliegens stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist, wie gesagt, individuelle Entscheidung, die man aber natürlich auch sehr gut kritisieren kann.
Ja, genau. Der zivile Ungehorsam setzt voraus, irgendjemand hat für sich oder für eine Gruppe, wie groß die jetzt auch sein mag, definiert, welche Werte sind so wichtig, dass Gesetze gebrochen werden müssen. Also ein Individuum, eine kleine Gruppe hat die Entscheidung getroffen, aber nicht die Mehrheit der Gesellschaft jetzt in einem demokratischen Prozess. Und wir sind ja in einem demokratischen Rechtsstaat und nicht in einer Diktatur. Da kann man die Frage stellen oder auch kritisch fragen, ist ziviler Ungehorsam nicht auch eine Art, ja, ist das damit nicht ein Demokratieproblem?
Ja, das wird von den rigorosen Gegnern dieser Protestform ins Feld geführt. Man muss aber gleichwohl sagen, es ist natürlich in einer Demokratie legitim, auch gegen den Willen der Mehrheit zu protestieren. Der Wille der Mehrheit, der sich in einer Regierungskonstellation zum Beispiel abbildet, das ist ja ein Grundrecht, dagegen zu protestieren. Ein Grundrecht ist es aber nicht dabei, Gesetze zu brechen. Und da ist das Problem eben drin zu sehen, dass es dieses objektive Spannungsfeld gibt, weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, ziviler Ungehorsam heißt auch immer Rechtsbruch, ja, ist immer illegal. Ja. Das muss man schon so konstatieren. Man muss dann die Frage stellen, wie geht man mit dieser Illegalität um? Ja. Und man muss die Akteure auch fragen, wie ihr grundsätzliches Verhältnis zur Akzeptanz eines demokratischen Rechtsstaates ist. Einer der wichtigen Autoren in diesem Zusammenhang, der amerikanische Sozialphilosoph John Rawls, hat in seiner Theory of Justice geschrieben, es gehe um einen Gesetzesbruch im Rahmen der Gesetzestreue. Das hört sich erstmal sehr widersprüchlich an, aber was er dabei artikuliert ist, dass die Akteure eigentlich gesetzestreu sein sollten, aber aufgrund einer bestimmten politischen Frage, die ihnen sehr wichtig erscheint, trotzdem das Gesetz brechen, um auf die Problematik, um die es ihnen geht, aufmerksam zu machen. Also es ist, früher hätte man gesagt, ein dialektisches Verhältnis. So, ja, also ein Spannungsverhältnis, würde ich lieber sagen. Das ist dieser Prozess. Protestform in einem demokratischen Verfassungsstaat innewohnend.
Genau, das Spannungsverhältnis zwischen Staat und zivilen Ungehorsam existiert zweifellos. Und das ist eine Spannung, die der Rechtsstaat bis zu einem gewissen Grad ja aushalten muss. Ich frage mich allerdings, bis zu welchem Grad eigentlich? Wann muss sozusagen die Linie gezogen werden? Das ist ja durchaus eine kontroverse Frage, gerade was die letzte Generation angeht. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat da, ich sag mal, eine sehr eigene Linie gezogen, ermittelt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Was sagen Sie, wann muss der Rechtsstaat die Reißleine ziehen?
Ja, da gibt es keine festgelegten Kriterien, aber grundsätzlich muss man dazu sagen, der Akteur des zivilen Ungehorsams im demokratischen Rechtsstaat ist ja auch idealerweise bereit, die rechtlichen Folgen für seine Rechtsbrüche auf sich zu nehmen. Und je höher er bestraft wird, das hört sich jetzt sehr ironisch an, so meine ich das aber gar nicht, je höher er bestraft wird, desto angenehmer müsste das für ihn sein, weil die Strafe, die er auf sich nimmt, ja auch Ausdruck seiner inneren Überzeugung ist, ja, und seiner inneren Glaubwürdigkeit, mit der er diesen Rechtsbruch legitimiert. So, ja. Insofern ist dieses Strafmaß auch variabel. Ja. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Bundesländer auch in dieser Frage unterschiedlich votieren.
Mhm. So, ja. Jetzt gibt es zivilen Ungehorsam vermutlich schon, seit der Mensch über Machtstrukturen und Moral reflektieren kann. Aber der geistige Vater des, ich sag mal, modernen zivilen Ungehorsams ist ja Henry David Thoreau. Amerikanischer Dichter, Philosoph und ja, Aussteigerarchetyp, sage ich mal. Wie kann uns dieser Mensch des 19. Jahrhunderts helfen, das Konzept des zivilen Ungehorsams heute zu verstehen?
Ja, Henry David Thoreau ist da sehr berühmt für geworden mit seinem Essay von der Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat von 1849. Er kann uns aber gar nicht so viel helfen. Vielleicht muss man dazu noch kurz was zum historischen Hintergrund sagen. Thoreau war auch eher ein Individualist und nicht Anhänger einer bestimmten philosophischen oder politischen Richtung. Und er hat aus Protest, insbesondere gegen die Sklaverei, die es damals noch Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA gab, sich geweigert, Steuern zu bezahlen. Und das führte dazu, dass der Sheriff, der damals für die Steuereinnahmen zuständig war, ihn verhaften musste und er eine Nacht im Gefängnis verbracht hat. Also das war nicht so eine schlimme Strafe, wie er später suggeriert hat. Noch dazu war er mit dem Sheriff gut bekannt, aber der Sheriff musste auch seiner Verpflichtung nachgehen, ihn zu verhaften. So. Und dann hat er in diesem Essay geschrieben, sein Gewissen habe ihn dazu motiviert, so zu handeln. Und das ist deswegen meine einschränkend kritische Bemerkung zu Beginn. Das kann für sich allein genommen kein Maßstab sein, weil Gewissen ist eine rein individuelle Betrachtungsweise und jeder kann eine andere Gewissensentscheidung fällen. Thoreau hätte aus meiner Sicht viel glaubwürdiger argumentieren können, indem er gesagt hätte, die Sklaverei ist gängige Praxis in unserer Gesellschaft und wenn ich in die Verfassung oder in die Unabhängigkeitserklärung schaue, wo davon die Rede ist, dass alle Menschen gleich sind, wird durch die Verfassung klar, das ist ein Grundwert, die Verfassung, die sich gegen die Sklaverei richtet. Und ich begehe Steuerboykott unter Berufung auf die Verfassung. Das wäre für ihn viel glaubwürdiger gewesen, als sich bloß auf sein individuelles Gewissen zu verlassen. Und das würde ich auch für heute so sehen wollen, wenn die Protestform des zivilen Ungehorsams rein moralisch, rein gewissensmäßig, rein aus einer Laune heraus erfolgt, dann wird die Ernsthaftigkeit, die eigentlich mit dieser Protestform auch für den Akteur verbunden sein sollte, verballhornt.
Es gibt ja keinen Straftatbestand ziviler Ungehorsam. Wenn, wird die jeweilige konkrete Straftat bestraft.
Genau.
Es gibt aber auch kein Recht auf zivilen Ungehorsam und selbst der Widerstandsparagraf im Grundgesetz gibt so etwas nicht her. Aber müsste es oder könnte es, ähnlich wie jetzt im Grundgesetz Artikel 20, sozusagen auch das Recht geben zum zivilen Ungehorsam, wenn in diesem Fall möglicherweise nichts weniger bedroht ist als die Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit?
Nein, eigentlich nicht. Vielleicht muss man zum Widerstandsbegriff im Grundgesetz noch erläutern, sagen, Dieses Recht steht jedem Bürger zu, aber nur in dem Fall, wenn die Regierung die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also die Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaates abschaffen wollen würde. Dann erlischt die Loyalitätspflicht des Bürgers und er kann sogar Widerstand leisten, was übrigens auch einschließt, das mit Gewalt zu tun. Der zivile Ungehorsam schließt Gewalt als Handlungspraxis eigentlich aus. Wenn man aber das Recht auf zivilen Ungehorsam in ein Gesetz reinschreiben würde, dann würde man einen inneren Widerspruch in das Gesetz reinschreiben, denn man würde jedem Bürger zugestehen, das Recht zu brechen. Und das geht einfach nicht. Ja. Und nochmal zu dem Gedanken von vorhin vielleicht zurück. Wenn der Akteur des zivilen Ungehorsams sich verhaften lässt, ja, und inhaftieren lässt und verurteilen lässt, dann ist das ja auch Ausdruck einer Botschaft an die Öffentlichkeit. Das heißt, er sagt, ich begehe diesen Rechtsbruch, ich akzeptiere meine Verhaftung und Verurteilung und ich gehe auch ins Gefängnis und damit drücke ich meine innere Überzeugung, meine moralische Reife aus, um in dieser Frage eben öffentlich zu wirken. Das wird jedem Akteur genommen, wenn das ein legaler Akt sein soll. Ja, dem zivilen Ungehorsam ist die Illegalität eingeschrieben. Ja, das kann man nicht einfach legalisieren. Das wäre dann in Anführungszeichen ein normaler Protest. So, ja.
Ziviler Ungehorsam. Eine Einordnung dazu war das mit dem Politikwissenschaftler und Ideengeschichter Armin Fahl-Trober. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.